Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich nicht nur für die Einladung von der alten in die neue Bundeshauptstadt bei Ihnen herzlich bedanken, sondern auch dafür, dass Sie die strafrechtliche Perspektive an den Anfang Ihrer Tagen gestellt haben. Dies ist kein Zufall, sondern trägt einem Umstand Rechnung, der bei den für die Gesetzgebung Verantwortlichen nach meiner Einschätzung noch nicht hinreichend zur Kenntnis genommen wurde. Die Entscheidung über die Vornahme oder Begrenzung lebenserhaltender Maßnahmen wird ebenso wie die Effizienz der Schmerzbehandlung in ganz erheblicher Weise von der Furcht vor vermeintlichen strafrechtlichen Konsequenzen bestimmt. Die selbst unter Juristen bestehende Unkenntnis über den Rahmen zulässiger Sterbehilfe führt nicht selten zu einer ausufernden Rechtfertigungsmedizin, in der weder der Patientenwille hinreichende Beachtung erfährt, noch Raum für eine ärztliche Entscheidungsverantwortlichkeit und Ethik bleibt, die nicht der Maxime des technisch Machbaren verpflichtet ist, sondern den Grundsatz ernst nimmt, dass es keine ärztliche Lebenserhaltungspflicht um jeden Preis gibt. Ja, ich möchte sogar behaupten, dass die Unsicherheit über die strafrechtliche Bewertung von Maßnahmen der Sterbehilfe teilweise regelrecht instrumentalisiert wird, um Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige, Betreuer und Bevollmächtigte unter Druck zu setzen. Ich möchte Ihnen in den folgenden 45 Minuten in einem ersten und ausführlicheren Teil darlegen, warum eine gesetzliche Regelung auf dem Gebiet der Sterbehilfe, die das Strafrecht nicht mit einbezieht, sondern sich nur auf den Teilaspekt von Patientenverfügungen und betreuungsrechtlichen Fragen beschränkt, Stückwerk bleiben wird. Im zweiten Teil will ich Ihnen zeigen, dass dies nicht etwa der Standpunkt eines der Wirklichkeit entrückten Hochschullehrers ist, sondern von einer breiten Mehrheit unter den Strafjuristen so gesehen wird, die auch Vorschläge dafür gemacht haben, wie eine Reform des Strafrechts ganz konkret aussehen kann. Schon jetzt möchte ich etwaige Erwartungen enttäuschen. Es gehe dabei in erster Linie um eine Legalisierung der aktiven Sterbehilfe. Das Gegenteil ist der Fall. Durch die Klarstellung der nach der Rechtsprechung bereits jetzt zugelassenen Fälle von Sterbehilfe soll deutlich gemacht werden, dass in Deutschland gerade kein Bedarf für eine Lockerung des Verbots der Tötung auf Verlangen besteht. Zugleich aber soll denjenigen die Keule der Drohung mit dem Strafrecht aus der Hand genommen werden, die berechtigte Wünsche nach Behandlungsbegrenzung und Leidensminderung als verbotene aktive Sterbehilfe disqualifizieren wollen. Gestatten Sie mir aber, zu der weder von mir noch den meisten meiner Kollegen befürworteten Zulassung aktiver Sterbehilfe noch eine weitere Bemerkung. Es muss endlich Schluss damit sein, dass diejenigen, die sich für eine eng begrenzte Straffreistellung aktiver Sterbehilfe aussprechen, mit dem Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten in Verbindung gebracht werden. Und ich finde es beschämend, dass es zunehmend schwierig ist, niederländische Kollegen zu finden, die bereit sind, nach einschlägigen Erfahrungen mit der deutschen Diskussionskultur noch einmal einen Vortrag in Deutschland über die niederländische Sterbehilfepraxis zu halten. Meine Damen und Herren, warum ist Sterbehilfe auch, ja, ich möchte sagen, in erster Linie ein Problem des Strafrechts? Und warum bedarf es insoweit gesetzlicher Regelungen? Wenn Juristen die besondere Bedeutung gerade ihres Faches für die Beurteilung von Rechtsfragen reklamieren, steht dahinter nicht selten eine gewisse Eitelkeit und das Bedürfnis, Zuständigkeitsgebiete gegen Übergriffe anderer abzuschirmen, sich der eigenen Existenzberechtigung zu versichern. Ich halte es da mit dem bekannten Göttinger Medizinrechtler Schreiber, Herr Lipp, Sie werden das schon öfters gehört haben, der immer wieder betont, wir Strafrechtler sind nicht scharf auf die Sterbehilfe. Von mir aus können Zivilrechtler und Öffentlichrechtler, Theologen, Philosophen und Ethiker sie gerne haben. Aber was sollen wir denn machen, wenn eine Strafanzeige wegen geleisteter oder unterlassener Sterbehilfe erstattet wird? In diesen Fällen muss das Strafrecht eine Antwort geben, müssen der Staatsanwalt und gegebenenfalls der Strafrichter wissen, aber auch die Betroffenen selbst wissen, ob sich Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige des Patienten sowie dessen Stellvertreter wegen eines Tötungsdelikts, darum geht es, meine Damen und Herren, strafbar machen, wenn sie lebenserhaltende Maßnahmen einstellen, Leiden auf Kosten der Lebenszeit mindern oder an der Selbsttötung eines sterbenskranken Patienten mitwirken. Selbstverständlich kommt es nur in sehr wenigen Fällen zu einem Ermittlungsverfahren, geschweige denn zu einer Verurteilung, sodass die ausgeprägte Furcht gerade der Ärzte vor strafrechtlicher Verfolgung in hohem Maße irrational ist. Gleichwohl ist die Angst, sich strafbar zu machen, unabhängig von ihrer Berechtigung ein psychologisches Faktum, das Entscheidungen beeinflusst. Und außerdem, wer mag es Ärzten verdenken, dass sie die Überziehung mit einem, wenn auch unwahrscheinlichen, dann aber womöglich existenzvernichtenden Strafverfahren fürchten? Leider hilft der Blick in das Strafgesetzbuch, der doch zumindest eine grobe rechtliche Orientierung ermöglichen sollte, im Falle der Sterbehilfe nicht weiter. Die unbefangene Lektüre der Paragraphen 212 und 216 StGB erweckt den Eindruck einer uneingeschränkten ärztlichen Lebenserhaltungspflicht, die keinerlei Differenzierungen im Hinblick auf die Lebensfähigkeit, Lebenserwartung oder Lebensqualität eines Menschen zulässt. So scheint jedes Verhalten unter einer Strafdrohung zu stehen, das zu einer Abkürzung medizinisch möglicher Lebenszeit führt, selbst wenn der Patient dies ausdrücklich und ernsthaft wünscht. Ein so rigider Lebensschutz würde freilich den Problemen, die sich durch den medizinischen Fortschritt ergeben haben und vor allem der heute unbestrittenen Patientenautonomie sowie der Straflosigkeit des Suizids und folglich auch der Suizidbeihilfe ganz offensichtlich nicht gerecht. Und so fällt der Rechtsprechung und Wissenschaft die Aufgabe zu, die in ihren Grundzügen noch aus dem 18. Jahrhundert stammenden Tötungsdelikte zeit- und sachgemäß auszulegen, mit anderen Worten Fallgruppen zu benennen, in denen die Zulassung des natürlichen Sterbens oder gar die Beschleunigung des Todeseintritts nicht von den Tötungsdelikten erfasst werden. Wir haben es also im Bereich der Sterbehilfe mit einem für unsere Rechtskultur bemerkenswerten Case Law zu tun, bei dem sich die Grenzziehung zwischen Verbotenem und Erlaubtem in erster Linie aus der Kenntnis, Abgrenzung und Interpretation einiger Leitentscheidungen, insbesondere des Bundesgerichtshofs, erschließt. Werfen wir nun einen Blick auf die einschlägigen Entscheidungen der vergangenen 20 Jahre, um zu überprüfen, ob sich die bisher gehegte Hoffnung auf Rechtssicherheit durch Rechtsprechung erfüllt hat. Ich habe diesen Zeitraum gewählt, weil, Frau Will, Sie sagten es schon, die juristische Debatte über die Sterbehilfe bereits 1986 einen ersten Höhepunkt in Gestalt des 56. Deutschen Juristentages erlebt hat, dessen strafrechtliche Abteilung sich mit dem Thema Recht auf den eigenen Tod befasste und bei dem die Mehrheit der teilnehmenden Juristen, aber auch die angehörten Mediziner in der Tat die Auffassung vertraten, dass keine Reform des Strafrechts erforderlich sei, vielmehr Rechtsprechung und Standesrecht flexiblere Antworten auf die Herausforderungen durch den medizinischen Fortschritt geben können. Der seinerzeit von einem Kreis deutscher, schweizerischer und österreichischer Strafrechtsprofessoren vorgelegte Alternativentwurf Sterbehilfe fand zwar viel Beachtung, konnte sich aber nicht durchsetzen. Schon ein Jahr später scheinen sich die Erwartungen an die Rechtsprechung auch zu erfüllen. Das Landgericht Ravensburg konnte in dem bewegenden Fall eines Ehemannes, der seine im Endstadium an amyotropher Lateralsklerose leidende Ehefrau auf deren ausdrücklichen Wunsch von der künstlichen Beatmung nahm, feststellen, dass die Umsetzung eines ausdrücklichen Nichtbehandlungswunsches auch dann straflos ist, wenn sie von einem Nichtarzt durchgeführt wird und in der aktiven Beendigung einer bereits eingeleiteten lebenserhaltenden Maßnahme besteht. Kurz darauf hatte das Oberlandesgericht München in dem berühmten Fall Hacketal die Gelegenheit, die Straflosigkeit der aktiven ärztlichen Beihilfe zu einem freiverantwortlichen und unumkehrbaren Suizid einer schwer krebskranken Patientin zu bestätigen. Nach wie vor in der Welt ist allerdings die in der Literatur einhellig abgelehnte Rechtsansicht des Bundesgerichtshofes, dass der Arzt auch dann eine Rettungspflicht gegenüber einem handlungsunfähig aufgefundenen Suizidpatienten hat, wenn es sich um einen Bilanzsuizid handelt. Ja, in einer neueren Entscheidung über die betäubungsmittelrechtliche Verantwortlichkeit eines Schweizer Sterbehelfers hat der BGH sogar die Behauptung aufgestellt, der Suizid werde von der Rechtsordnung missbilligt und sei rechtswidrig. Im Jahr 1994 folgt die bislang bedeutendste Rechtsfortbildung auf dem Gebiet der Sterbehilfe. In der viel zitierten Kemptener Entscheidung weitet der Bundesgerichtshof die Zulässigkeit der sogenannten passiven Sterbehilfe im Fall einer Wachkoma-Patientin in mehrfacher Hinsicht aus. Zum einen sieht der erste Strafsenat auch schon vor Eintritt in die Finalphase, das muss betont werden, Raum für eine Behandlungsbegrenzung, die, ohne dass der BGH hierfür eine besondere Begründung für notwendig hielt, auch in der Beendigung künstlicher Nahrungszufuhr bestehen kann. Zum anderen stellt der Bundesgerichtshof unmissverständlich klar, dass der zuverlässig zu ermittelnde mutmaßliche Nichtbehandlungswille des Patienten die gleiche Verbindlichkeit wie ein ausdrücklich erklärter Behandlungsverzicht hat. Der BGH geht sogar noch weiter und handelt sich harsche Kritik mit der Feststellung ein, dass sich die Entscheidung über die Weiterbehandlung in Fällen unzureichender Anhaltspunkte für den individuellen mutmaßlichen Willen des Patienten nach allgemeinen Wertvorstellungen richtet, wobei allerdings der Grundsatz in dubio pro vita beachtet werden soll. Und schließlich hat der BGH eher beiläufig noch eine Feststellung getroffen, die mit dazu führen sollte, dass sich die juristische Diskussion in den nächsten Jahren vom Strafrecht weg auf zivilrechtliche und vor allem betreuungsrechtliche Aspekte verlagern sollte. Nämlich ebenfalls ohne großen Begründungsaufwand zu treiben, geht der BGH davon aus, dass die Behandlungsbegrenzung bei einem betreuten Patienten ein Vorgang ist, der nach § 1904 BGB analog der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf. Freilich, Voraussetzung für die Straflosigkeit soll die Einschaltung des Vormundschaftsgerichts nicht sein. Die bislang letzte einschlägige Entscheidung des BGH in Strafsachen ist der sogenannte Dolantin-Fall aus dem Jahr 1996. Der dritte Strafsenat nimmt darin einen nicht unproblematischen Fall missbräuchlicher Sterbehilfe zum Anlass, um erstmals die Zulässigkeit der sogenannten indirekten Sterbehilfe, also einer Leidenslinderung mit der unbeabsichtigten Nebenfolge einer Lebensverkürzung, höchstrichterlich zu bestätigen. Nach dieser Entscheidung gingen wir Strafrechtler eigentlich davon aus, dass es nur noch wenige weiße Flecken auf der Landkarte der durch Gerichtsentscheidungen abgesicherten Kasuistik erlaubter Sterbehilfe gibt und nunmehr in der Tat das Zivilrecht aufgerufen ist, innerhalb des abgesteckten strafrechtlichen Rahmens die Beachtung der Patientenautonomie zu gewährleisten, durch eine verfahrensrechtliche Absicherung der Willenserforschung sowie durch den Ausbau von Instrumenten zur Artikulation des Willens. Denn im Unterschied zur repressiven strafrechtlichen Ex-Post-Perspektive ist der Blick des Zivilrechts darauf gerichtet, vorsorgliche Regelungen für den Fall späterer Entscheidungsunfähigkeit zu ermöglichen. Leider verlief die weitere Entwicklung jedoch anders, herrscht heute mehr Verwirrung und Unsicherheit über die Rechtslage, als man es Ende der 90er Jahre für möglich gehalten hat. Den Anfang macht eine Kontroverse unter den Vormundschaftsgerichten darüber, ob man den Ball, den ihnen der BGH im Kemptener Urteil zugespielt hat, annehmen und fortan über Anträge auf Genehmigung einer vom Betreuer eines nicht mehr äußerungsfähigen Patienten beabsichtigten Behandlungsbegrenzung entscheiden soll. Wie wenig geläufig, teilweise sogar Vormundschaftsgerichten, der differenzierte Stand der Strafrechtsprechung und der hohe Stellenwert ist, den der BGH dem Selbstbestimmungsrecht einräumt, zeigen Argumente, mit denen die Entscheidungszuständigkeit der Vormundschaftsgerichte bestritten wird. So wird unter anderem behauptet, vormundschaftsgerichtlich genehmigte Ernährungseinstellungen seien ein Schritt in Richtung einer aktiven Sterbehilfe durch die Hintertür, ein unmenschliches Verhungern lassen oder machten den Vormundschaftsrichter zum Herrn über Leben und Tod. Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechungsdivergenz spricht sich, nun kommen wir zum zweiten Juristentag, der sich damit beschäftigt hat, die zivilrechtliche Abteilung des 63. Deutschen Juristentag im Jahr 2000 dafür aus, eine gerichtliche Genehmigungsbedürftigkeit für vom Betreuer gewünschte Behandlungsbegrenzungen vorzusehen. Dem Gesetzgeber wird weiterhin empfohlen, die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen gesetzlich zu regeln. Im Jahr 2000. Nichts dergleichen geschieht. Im Windschatten weiterhin fehlender Bestimmungen folgen vielmehr Entscheidungen von Zivilgerichten, die die Fortschritte bei der strafrechtlichen Konsolidierung der Fallgruppen erlaubter Sterbehilfe in Frage stellen. So hält das OLG München der Schmerzensgeldklage einer Zeugin Jehovas gegen deren ausdrücklich erklärten und auch in einer Patientenverfügung fixierten Willen Blut übertragen wurde, entgegen, dass der Arzt kein, Zitat, willenloser Spielball einer Patientenverfügung sei, diesem vielmehr genauso eine Gewissensentscheidung zuzubilligen sei wie dem Patienten. Noch weiter ging das OLG München in dem sogenannten Traunsteiner Fall und räumte sogar dem Pflegepersonal eines Patienten, der infolge eines Suizidversuches einen hypoxischen Hirnschaden erlitten und in ein mehrjähriges Wachkoma gefallen war, das Recht ein, sich einer sowohl vom Arzt als auch vom Vater und Betreuer des Patienten unter Berufung auf den unstreitigen mutmaßlichen Willen des Patienten gewünschten Behandlungsbegrenzung zu verweigern. Im Jahr 2003 folgt der Tropfen, der das Fass nur noch für die Rechtspolitik zum Überlaufen bringt, in einer lange erwarteten Diversionsentscheidung, in der es eigentlich nur um die abschließende höchstrichterliche Klärung des Streits über die vormundschaftsgerichtliche Zuständigkeit geht, fällt der 12. Zivilsenat eine zwar gut gemeinte, aber in einem entscheidenden Teil verfehlte Grundsatzentscheidung. Erfreulich an dieser Entscheidung sind die deutlichen Worte zur Rechtfertigungsbedürftigkeit des Legens und Benutzens einer PEC-Sonde sowie die Aufwertung von Patientenverfügungen, die bislang nur als bloßes Indiz für den mutmaßlichen Willen gesehen werden, zu einer eigenständigen Legitimationsgrundlage für Behandlungsbegrenzungen. Dieser Fortschritt für die Patientenautonomie wird jedoch dadurch entwertet, dass der 12. Zivilsenat die Verbindlichkeit des Patientenwillens aufgrund einer Fehlinterpretation der Kemptener Entscheidung auf Situationen beschränkt, in denen das Grundleiden des Betroffenen einen irreversibel tödlichen Verlauf genommen hat. Und außerdem verlangt der BGH vom Arzt sogar noch völlige Prognosesicherheit bei der Feststellung der Irreversibilität. Es kann nicht verwundern, dass es nach dieser schwer zu durchschauenden Entscheidung, die zu einem Bruch zwischen zivil- und strafrechtlicher Beurteilung der Zulässigkeit von Behandlungsbegrenzungen führt, zu einer Vielzahl von Stellungnahmen und Reformvorschlägen diverser Kommissionen und Gremien gekommen ist. Den Anfang machte der Arbeitsbericht der Bioethikkommission Rheinland-Pfalz. Zu den neueren Voten zählt die Neuauflage des Alternativentwurfs Sterbehilfe, der Alternativentwurf Sterbebegleitung aus dem Jahre 2005, der auch die Grundlage der Beratungen und Empfehlungen des 66. Deutschen Juristentages bildete. In einer Kostenentscheidung aus dem Jahr 2005 hat der 12. Zivilsenat abermals einen Schritt vor und zurück gemacht, indem er einerseits der Aushöhlung des Selbstbestimmungsrechts im Traunsteiner Fall entgegengetreten ist und darauf hingewiesen hat, dass weder der Heimvertrag noch die Gewissensfreiheit der Pflegenden ein einseitiges Recht zur Vornahme lebenserhaltender Eingriffe geben. Andererseits, und jetzt kommt der Schritt zurück, enthält diese Entscheidung den für die Rechtssicherheit geradezu verheerenden Satz, dass die strafrechtlichen Grenzen einer Sterbehilfe im weiteren Sinn bislang nicht hinreichend geklärt seien. Damit hat der BGH gleichsam einen Freibrief für all diejenigen ausgestellt, die sich unter Berufung auf vermeintliche strafrechtliche Risiken weigern, Behandlungsbegrenzungen vor Eintritt in die unmittelbare Sterbephase vorzunehmen. Man kann diesen Beschluss freilich auch so interpretieren. Wenn sich schon das höchste deutsche Zivilgericht nicht dazu in der Lage sieht, die strafrechtliche Zulässigkeit der Einstellung einer künstlichen Ernährung bei einem Wachkoma-Patienten zu beurteilen, wie können wir dann von Ärzten, Pflegern, Betreuern und Bevollmächtigten erwarten, dass sie sich in der Kasuistik der Strafrechtsprechung zurechtfinden, insbesondere die Kemptner Entscheidung kennen und verstanden haben? Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechungsentwicklung nimmt es nicht Wunder, dass sich im September des vergangenen Jahres nunmehr zum dritten Mal innerhalb von 20 Jahren ein deutscher Juristentag mit dem Thema der Sterbehilfe, für die heute der Begriff Sterbebegleitung bevorzugt wird, befasst und sich nunmehr eine überwältigende Mehrheit der Teilnehmer für eine umfassende Reform des Strafrechts im Sinne einer Kodifizierung der Rechtsprechung, der in Rechtsprechung und Wissenschaft anerkannten Fälle erlaubter Behandlungsbegrenzungen und Leidensminderungen ausgesprochen hat. Bevor ich Ihnen nun aber die wichtigsten Regelungsempfehlungen des 66. Deutschen Juristentages vorstelle, möchte ich Ihnen zuvor noch empirische Belege für die Einschätzung liefern, dass der Versuch, Rechtssicherheit durch Rechtsprechung zu schaffen, nicht von Erfolg gekrönt war. Offenbar haben wir Strafjuristen die Möglichkeiten überschätzt, eine sich nur aus einzelnen Judikaten ergebende Rechtslage auch für juristische Laien verständlich zu machen. Wie groß die Verunsicherung etwa unter Ärzten ist, hat eine vielbeachtete rheinland-pfälzische Ärztebefragung aus dem Jahre 2001 deutlich gemacht. Es wurden gut 400 Ärzte, die an einer onkologischen und palliativmedizinischen Fortbildung teilnahmen, also positives Selektiv waren, danach befragt, wie sie die in der linken Spalte dieser Tabelle aufgeführten Behandlungsbegrenzungen bei jeweils infauster Prognose in die Kategorien aktiver und passiver Sterbehilfe einordnen würden. Obwohl es sich bei keiner einzigen dieser Maßnahmen um eine Entscheidungsform der aktiven Sterbehilfe handelt, vielmehr alle genannten Behandlungen unter der Voraussetzung eines entsprechenden Patientenwillens oder bei einer fehlenden medizinischen Indikation zur Disposition stehen, machen viele Ärzte die Unterscheidung zwischen grundsätzlich erlaubter passiver und verbotener aktiver Sterbehilfe von dem juristisch irrelevanten, Art der lebenserhaltenden Maßnahme abhängig und ordnen beispielsweise fast 50% die Einstellung künstlicher Beatmung als Form der aktiven Sterbehilfe ein und fast ein Viertel der Befragten nehmen diese Einschätzung für die Beendigung einer Flüssigkeitstherapie vor, als habe es den Fall Ravensburg oder die Kemptner Entscheidung nicht gegeben. Wenn Sie nun glauben, dass nur die Mediziner nicht durchblicken, muss ich Sie leider enttäuschen. Auf dieser Tabelle sind die Ergebnisse einer im Jahr 2003 bundesweit durchgeführten Befragung von fast 480 Vormundschaftsrichtern abgebildet. Auch bei diesen findet sich die rechtsirrige Vorstellung, dass die Beendigung einer künstlichen Beatmung oder einer Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr über eine Sonde aktive Sterbehilfe sei. Wie schon bei den Ärzten zeigt sich auch bei den Vormundschaftsrichtern die Tendenz, das soll jetzt durch die fettgedruckten Zahlen zum Ausdruck kommen, den anfänglichen Verzicht auf eine lebenserhaltende Therapie eher für zulässig zu halten, als die Beendigung einer einmal eingeleiteten Behandlung. Ein untrügliches Zeichen dafür, wie missverständlich die hergebrachte Terminologie mit ihrer vermeintlich naturalistischen Unterscheidung zwischen erlaubter Passivität und verbotener Aktivität ist. Wie wenig geläufig die angeblich so etablierte Sterbehilfe-Kasuistik selbst unter Juristen ist, machen auch die erstaunlich vielen Falscheinordnungen unter der Rubrik der indirekten Sterbehilfe deutlich. Denn mit der Todesbeschleunigung durch Leidenslinderung hat keine der hier aufgeführten Behandlungsbegrenzungen etwas zu tun. Um es nochmal deutlich zu sagen, die richtige Antwort wäre gewesen, alle genannten Maßnahmen zu 100% der passiven Sterbehilfe zuzuordnen. Da nun eine eher nüchterne Statistik noch keinen hinreichend deutlichen Eindruck davon vermittelt, wohin Unsicherheit über die Rechtslage, aber auch ein verabsolutiertes Verständnis von Lebensschutz und Krankenpflege führen können, möchte ich Ihnen noch den Fall einer 75-jährigen Patientin vorstellen, der sich im letzten Jahr im Sommer in Süddeutschland ereignet hat und über den der hier auch anwesende Rechtsanwalt Putz als einer der beiden Referenten auf dem 66. Deutschen Juristentag berichtet hat. Frau T.A.S. war seit Jahren zuckerkrank und hatte deswegen Durchblutungsbeschwerden in den Beinen. Im Alter von 74 Jahren erlitt sie einen Schlaganfall und fiel danach in ein Koma, sodass sie über eine Magensonde künstlich ernährt wurde. Nach ärztlicher Einschätzung würde Frau S. aus diesem Koma nicht mehr aufwachen. Nach einem Jahr in diesem Zustand stellten sich bei der jetzt 75-jährigen, nur noch 35 Kilo wiegenden Frau erste Anzeichen einer Mumifizierung am rechten Fuß ein. Der Gesundheitszustand war jedoch so schlecht, dass eine Amputation mit einem erheblichen Lebensrisiko verbunden gewesen wäre und daher ärztlicherseits abgelehnt wurde. Zudem wäre es voraussichtlich auch nicht bei einer Amputation geblieben, sondern der Prozess des allmählichen Absterbens der Extremitäten wäre weiter fortgeschritten. Die behandelnden Ärzte im Krankenhaus und im Pflegeheim, in dem die Patientin untergebracht war, kamen daher mit ihren Söhnen überein, Frau S. sterben zu lassen und nicht weiter künstlich zu ernähren. Ohne Wissen der Söhne wurde Frau S. dann jedoch im Pflegeheim weiter künstlich ernährt, sodass die Mumifizierung der Beine fortschritt. Die Söhne bekamen davon jedoch nichts mit, da die Beine stets in Verbände gewickelt waren. Schließlich schalteten sie eine Rechtsanwaltskanzlei ein und wurden erstmals gewahr, in welchem Zustand sich ihre Mutter befand. Frau S. wurde danach unverzüglich in ein Krankenhaus verlegt, wo sie innerhalb von 5 Tagen nach Einstellung der künstlichen Ernährung verstarb. Meine Damen und Herren, ich habe lange überlegt, ob ich Ihnen ein Bild von der Patientin zeigen soll, bin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass wir alle einen authentischen Eindruck von Schicksalen haben sollten, die sich hinter verweigerter Sterbehilfe verbergen können. Sieht man dieses Bild, wird sich vermutlich jeder von uns fragen, wie es so weit kommen konnte, warum es erst der Intervention eines Rechtsanwalts bedurfte, um Frau S. sterben zu lassen. Die Heimleitung rechtfertigte ihr Verhalten mit den hier aufgeführten Gründen. Das erste Argument belegt abermals die Dringlichkeit einer Klarstellung des Verbots der Tötung auf Verlangen. Der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe liegt darin, dass es sich bei der passiven Sterbehilfe um den Verzicht oder die Einstellung einer lebenserhaltenden Maßnahme handelt, während die aktive Sterbehilfe die gezielte Tötung des Patienten durch einen vom Krankheitsprozess unabhängigen Eingriff betrifft. Die Tötung eines Patienten durch eine Giftspritze ist anders zu bewerten als die Zulassung des natürlichen Sterbeprozesses durch die Begrenzung der medizinischen Behandlung einer infausten Erkrankung. Selbstverständlich bedarf auch die Begrenzung einer medizinischen Behandlung einer besonderen Legitimation und macht sich strafbar, wer eine medizinisch indizierte lebenserhaltende Maßnahme eigenmächtig, also ohne Rücksicht auf den Willen des Patienten, beendet. Wenn aber die von der Rechtsprechung anerkannten Voraussetzungen für eine Behandlungsbegrenzung vorliegen, spielt es überhaupt keine Rolle, ob diese Begrenzung durch aktives Tun oder Untätigkeit erfolgt. Ebenso wenig Bestand hat die Begründung der Heimleitung, man habe Frau S. doch nicht verhungern oder verdursten lassen können. Das auch von anderen immer wieder zu hörende Argument, die künstliche Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr sei ein unverzichtbarer Bestandteil der Basisversorgung des Patienten, da es unmenschlich sei, einen Menschen qualvoll an Hunger oder Durst sterben zu lassen, verfängt weder juristisch noch medizinisch. Die künstliche Versorgung mit Flüssigkeit und Nahrung, die meist über eine Magensonde erfolgt, ist strafrechtlich gesehen ein ebenso rechtfertigungsbedürftiger Eingriff in die Körperintegrität wie etwa die Gabe kreislaufstabilisierender Mittel oder der Einsatz eines Beatmungsgerätes. Das bedeutet, dass sie auch grundsätzlich nur mit dem ausdrücklichen oder mutmaßlichen Einverständnis des Patienten durchgeführt werden darf, beziehungsweise jeder Patient das Recht hat, sich eine Lebenserhaltung durch künstliche Ernährung zu verbitten. Wer eine PEG-Sonde gegen den erkennbaren Willen des Patienten legt, das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, begeht eine strafbare Körperverletzung. Unabhängig vom Willen des Patienten muss es auch für die künstliche Ernährung ebenso wie für jeden anderen Eingriff eine medizinische Indikation geben. Und die kann, worauf nunmehr auch die Grundsätze der Bundesärztekammer hinweisen, bei bestimmten Erkrankungen durchaus fehlen. Die Horrorvorstellung vom qualvollen Verhungern ist aber auch deswegen verfehlt, weil nicht zwischen dem selbstverständlich zu stillenden Hunger- und Durstgefühl und der zum Weiterlebenden erforderlichen Zufuhr einer bestimmten Kalorien- und Flüssigkeitsmenge unterschieden wird. Es geht allein um Letzteres. Zudem verspüren todkranke Menschen vielfach keinen Hunger und Durst mehr oder verweigern ganz bewusst die Nahrungsaufnahme, um sterben zu können. Betrachten wir nun die vom Pflegepersonal genannte Begründung für die Fortsetzung der künstlichen Ernährung. Dass die Pflegekräfte Frau S. liebgewonnen haben, verdient gewiss Respekt. Und es besteht auch kein Zweifel, dass ein menschenwürdiger Umgang mit Krankheit und Sterben nicht primär, jedenfalls nicht allein durch gesetzliche Regeln gewährleistet wird, sondern in erster Linie von dem Engagement, der Zuwendung und humanitären Einstellung der Pflegenden abhängig ist. Indes ist die mit Eingriffen in den Körper des Kranken verbundene Pflege kein Selbstzweck und hat niemand das Recht, Patienten eine lebenserhaltende Behandlung aufzudrängen, nur um seine Vorstellung von Caritas und Humanitas zu befriedigen. Weder Ärzte noch Pflegekräfte und ebenso wenig Angehörige haben ein allein aus ihren eigenen Wertvorstellungen und Wünschen ableitbares Recht, andere Menschen zu behandeln. Sofern überhaupt eine ärztliche Indikation für einen medizinischen Eingriff besteht, ist insoweit allein der Wille des Patienten maßgeblich. Damit kommen wir zum letzten Argument für die Fortsetzung der künstlichen Ernährung, die fehlende Patientenverfügung. Die Patientenverfügung ist nur eine, freilich besonders gewichtige Form, in der der Wille des entscheidungsunfähigen Patienten zum Ausdruck kommen kann. Fehlt eine solche Patientenverfügung, und das ist in den allermeisten Fällen so, und ich fürchte, es wird auch in den allermeisten Fällen so bleiben, ist der mutmaßliche Wille maßgeblich. Also die Frage, wie voraussichtlich dieser Patient entscheiden würde, wenn er sich noch äußern könnte. Hier kommt es zunächst allein auf die individuellen Präferenzen des jeweiligen Patienten an, seien sie nun in den Augen anderer vernünftig oder nicht. Wenn sich jedoch aus früheren Äußerungen des Patienten, seinen ethischen und religiösen Überzeugungen, seiner Einstellung zu Krankheit, Leben und Tod, keine verlässlichen Anhaltspunkte für den individuellen Willen des Patienten finden, führt kein Weg daran vorbei, nach überindividuellen Kriterien zu entscheiden, sich also von der Idealfigur des vernünftigen Durchschnittspatienten leiten zu lassen. Das sieht, wie bereits auch erwähnt, der erste Strafsenat des BGH genauso, da bei unergiebiger Willensforschung nach den allgemeinen Wertvorstellungen der Gesellschaft entschieden werden müsse. Hierbei handelt es sich jedoch nicht, das muss ich deutlich betonen, um eine allseits geteilte Ansicht, sondern um einen durchaus umstrittenen Standpunkt. So findet sich die Ansicht, dass von einem mutmaßlichen Behandlungsverzicht nur dann ausgegangen werden kann, wenn es sichere Indizien für den individuellen Willen eines Patienten gibt. Andernfalls müsse grundsätzlich weiterbehandelt werden. Wenn Sie mir aber darin folgen, für eine mutmaßliche Einwilligung auch dann Raum zu sehen, wenn sie sich aus der Sicht des Normalpatienten geradezu aufdrängt, wenn also eine größere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass der Patient nicht mit einer Fortführung lebenserhaltender Maßnahmen einverstanden ist, erscheint mir das Ergebnis im vorliegenden Fall nicht zweifelhaft. Wer wird ernsthaft wollen, im Zustand der irreversiblen Bewusstlosigkeit mit der Aussicht, weiter künstlich ernährt zu werden, dass der Körper nach und nach abstirbt, bis es schließlich aufgrund des damit verbundenen Intoxikationsprozesses oder infolge unter Umständen mehrfacher Amputationen zu einem tödlichen Organversagen kommt. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen in der verbleibenden Zeit noch kurz vorstellen, welche Empfehlungen der 66. Deutsche Juristentag für den Gesetzgeber ausgesprochen hat, werde mich dabei aber auf die wesentlichen Beschlussfassungen beschränken und kann gerne in der Diskussion weitere Resultate, etwa zur Frage des ärztlich assistierten Suizids, nachliefern. Mit einer beeindruckenden Einmütigkeit haben sich die Teilnehmer der strafrechtlichen Abteilung dafür ausgesprochen, nunmehr endlich eine gesetzliche Gesamtregelung des Komplexes der Sterbebegleitung in Angriff zu nehmen. Der von einem Vertreter der Deutschen Hospizstiftung gestellte Antrag, auf Klarstellungen der Formen erlaubter Sterbebegleitung im Strafgesetzbuch zu verzichten, wurde demgegenüber deutlich abgelehnt. Es war dem Juristentag auch ein Anliegen, eine Schieflage in der Wahrnehmung von Behandlungsbegrenzungen zu beseitigen und darauf hinzuweisen, dass nicht erst die Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen, sondern schon deren Vornahme einer Legitimation durch die Einwilligung des Patienten bedarf. Dies betrifft insbesondere den körperlichen Eingriff, der mit dem in Deutschland vielfach allzu routinemäßigen Setzung einer PEG-Sonde verbunden ist. Die in meinen Augen wichtigste Empfehlung betrifft die Schaffung einer Norm im Strafgesetzbuch, die den Umfang der sogenannten passiven Sterbehilfe klarstellt, dabei aber auf diesen missverständlichen Ausdruck verzichtet und stattdessen für jedermann verständlich alle denkbaren Erscheinungsformen, nämlich das Unterlassen, Begrenzen oder Beenden lebenserhaltender Maßnahmen, benennt. Von den Voraussetzungen, unter denen auf lebenserhaltende Maßnahmen verzichtet werden darf, erscheinen mir die Punkte A, C, E und F besonders erwähnenswert. An die Spitze gestellt wurde das Erfordernis einer medizinischen Indikation. Das ist ein Gesichtspunkt, der sogar über der Bedeutung des Patientenwillens steht. Hier wird natürlich eindeutig der medizinischen Beurteilung eine große Bedeutung eingeräumt. Es handelt sich allerdings um ein Kriterium, was nach meinem Dafürhalten noch nicht hinreichend präzisiert ist. Daran wird man arbeiten müssen. Aber für richtig halte ich es auch darauf hinzuweisen, dass der Patient nicht etwa das Recht hat, alles Mögliche zu verlangen, sondern sich das nur im Rahmen ärztlich indizierter Maßnahmen bewegen kann. So, wir haben unter Punkt C die Patientenverfügung. Ich bin der festen Auffassung, dass das ins Strafrecht hineingehört. Nicht unbedingt, wie sie ausgestaltet sein muss, aber dass eine Behandlungsbegrenzung aufgrund einer wirksamen Patientenverfügung nicht unter die Tötungsdelikte fällt. Das wollte der Juristentag hier auch klarstellen. Ich zeige Ihnen gleich noch, wie das Votum der Anwesenden im Hinblick auf die Erfordernisse für eine verbindliche Patientenverfügung aussieht. Punkt E ist mir wichtig. Hier geht es darum, dass auch der mutmaßliche Behandlungsverzicht anerkannt wird. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, es ist schön, wenn wir eine vernünftige Patientenverfügung haben, aber die haben wir nun mal in vielen Fällen nicht. Und dann darf das Ergebnis nicht einfach lauten, weiter behandeln, sondern da muss man sich anstrengen, den mutmaßlichen Willen zu ermitteln. Natürlich besteht das Problem dann darin, wie zuverlässig muss diese Ermittlung sein, aber dass das ein grundsätzlich erforderlicher Weg ist, daran besteht meines Erachtens kein Zweifel. Das ist einfach die Umsetzung der Kempner Entscheidung. Punkt F, den möchte ich nochmal Ihre Aufmerksamkeit empfehlen. Da war ich selber sehr gespannt, wie die Meinungsbildung hier ausfallen würde. Ich persönlich habe mich dafür ausgesprochen, dass man mit dem BGH objektive Wertvorstellungen zulässt. Das heißt, wenn Anhaltspunkte für den konkreten individuellen Willen fehlen, man so verfährt, wie man das sonst auch bei der Einwilligung macht, dass man dann danach fragt, was wohl üblicherweise hier die Entscheidung wäre. Nun wird oft behauptet, solch einen Maßstab gäbe es nicht. Das möchte ich aber bestreiten und möchte den Fall, den ich eben geschildert habe, als Gegenbeispiel benennen. In diesem Punkt hat sich also durchaus auch eine zwar nicht so deutliche, aber immerhin eine Mehrheit gefunden, die gesagt hat, ja, wir gehen diesen Weg mit. Es soll nicht Schluss sein, wenn man keine Anhaltspunkte für den individuellen Willen findet, sondern dann muss man umschalten auf die Figur des Durchschnittspatienten. Übrigens, nichts anderes macht auch die Gegenansicht, die sagt, wenn sich keine Anhaltspunkte finden, muss weiter behandelt werden. Auch dann stellt man auf allgemeine Wertvorstellung ab. Natürlich mit einer anderen Richtung. Methodisch ist das genau das Gleiche. Ich will Ihnen noch zu den Patientenverfügungen mitteilen, wie hier die Meinungsbildung aussah. Hier sind also verschiedene Punkte aufgeführt, die Verbindlichkeitsvoraussetzungen sein sollen. Im Grunde genommen gibt das den aktuellen Stand der Diskussion wieder. Man muss nicht sonderlich erwähnen, dass Patientenverfügungen nur dann verbindlich sein können, wenn sie konkret genug gefasst sind. Natürlich dann nicht gelten, wenn wir konkrete Anhaltspunkte dafür haben, dass sie widerrufen worden sind. Es hat sich auch die Ansicht durchgesetzt, dass Schriftform erforderlich ist. Auch das halte ich entgegen dem Referentenentwurf für erforderlich. Wenn man Patientenverfügungen eine herausgehobene Stellung geben will, dann muss auch eine gewisse Beweiskraft, eine gewisse Form da sein. Interessant sind nun die Punkte G und H. Die sind ja in der Tat nach wie vor im Streit, nämlich die Frage, ob man die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung von einer vorherigen ärztlichen Aufklärung abhängig macht. Dass eine ärztliche Aufklärung sinnvoll ist, darüber besteht sicherlich kein Streit. Der Juristentag war aber der Auffassung, dass dann, wenn man das zur Voraussetzung macht, der Verbreitungsgrad von Patientenverfügung doch erheblich beschnitten würde und hat auch mehr Zutrauen dazu gehabt, dass Menschen durchaus in der Lage sind, das für sich selber zu beurteilen. Ein solches Erfordernis würde ja etwa auch dazu führen, dass Ärzte sich ärztlich beraten lassen müssen. Darüber kann man gewiss streiten. Ich berichte Ihnen hier nur, wie der Meinungsstand ist. Und ebenso wurde abgelehnt, Patientenverfügung mit einem Verfallsdatum zu versehen, mit irgendeiner willkürlichen Grenze, 2, 3, 4, 5 Jahre. Auch das ist sicherlich nicht sehr förderlich. Ganz wichtig ist mir nun das Letzte. Darauf hatten Sie, Frau Will, auch schon hingewiesen. Im Gegensatz zur Enquete-Kommission ist der Deutsche Juristentag mit ganz überwiegender Mehrheit der Auffassung, dass eine Begrenzung der Reichweite von Patientenverfügungen auf irreversibel tödliche Krankheitsverläufe abzulehnen ist. Wenn das ins Gesetz hineinkommt, dann ist das kein Gesetz zur Absicherung, sondern zur Verhinderung von Patientenverfügungen. Denn wann schreibt man eine Patientenverfügung? Wofür brauchen wir sie? Doch genau für die Fälle, Wachkoma, Demenz, solche Situationen, in denen durchaus noch ein Weiterleben möglich ist, aber der Patient für sich entschieden hat, dass er das nicht mehr möchte. Ist der Zustand der Todesnähe, der Irreversibilität erreicht, brauchen wir gar keine Patientenverfügung, denn dann ist schon nach bisher geltender Rechtslage möglich, weitere nicht mehr aussichtsreiche Behandlung einzustellen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe nicht, dass das ins Gesetz kommt. Wenn es kommt, dann gute Nacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme nun zum Ende des strafrechtlichen Eröffnungsreferates und bin mir sehr wohl bewusst, dass der Deutsche Juristentag nicht der Gesetzgeber und auch kein für das gesamtgesellschaftliche Meinungsspektrum repräsentatives Forum ist. Die selbst für einen Juristentag mit bemerkenswerten Mehrheiten gefassten und in ihrer Aussagerichtung eindeutigen Beschlüsse sollten den Gesetzgeber jedoch dazu veranlassen, seine Regelungsscheu auf dem Gebiet der Sterbehilfe endlich zu überwinden und die sich schon jetzt aus der freilich unübersichtlichen Rechtsprechung ergebende Rechtslage in Gesetzesform zu gießen. Es geht insbesondere darum, die schon seit langem anerkannten Fälle zulässiger Behandlungsbegrenzungen in das Strafgesetzbuch zu schreiben und der Furcht vor strafrechtlicher Verfolgung auch als Hindernis für eine effektive Schmerz- und Symptomkontrolle zu begegnen. In Anbetracht des schleppenden und teilweise von großer Engherzigkeit geprägten Verlaufs schon der Bemühungen um eine Regel nur der Patientenverfügungen darf man insoweit aber wohl nicht allzu optimistisch sein. Mir erscheint es mehr Wunschdenken denn berechtigte Erwartung zu sein, wenn es im Ankündigungstext für die heutige Tagung heißt, dass der Deutsche Bundestag den Missstand fehlender gesetzlicher Regelungen in den nächsten Wochen und Monaten beheben will. Wenn aber der Gesetzgeber eine Reform der Tötungsdelikte weiterhin so fürchtet wie der Teufel das Weihwasser und sich nur auf Lippenbekenntnisse zum Selbstbestimmungsrecht des Patienten versteht, werden, so lautet meine abschließende Prognose, Sterbehilfeorganisationen weiteren Zulauf erhalten und wird sich die Diskussion über die Liberalisierung oder gar Streichung des Paragraphen 216 mitnichten beruhigen, sondern womöglich eine Dynamik entfalten, an deren Ende gerade die Ergebnisse stehen könnten, die man durch die Strategie des Aussitzens vermeiden wollte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus